Glory, glory! Alle Ehr, Jesus! Danke allen, die den Mut hatten, Zeugnis zu geben, was Gott in ihrem Leben wirkt. Das ist genial, das hat nicht mehr abgerissen. Ja, lass uns doch kurz aufstehen. Links und rechts ein fröhliches Hallo, ein freundliches Hallo sagen. Vielleicht hast du noch das Wort Gottes zum Teilen, eine Ermutigung im Bibelvers. Jesus ist mitten unter uns. Danke Rudi fürs Menü 1. Vertrauen auf Jesus, das ist das Thema. Wir gehen im Rahmen der Apostelgeschichte, wo wir drin stecken, gehen wir auf eine besondere Schriftstelle ein, nämlich Johannes 14, 1-4. 14, 1-14. Ich schlage das gerade mal auf. Jesus sagt dazu seinen Jüngern: Seid nicht bestürzt, habt keine Angst. Ermutigte Jesus seine Jünger: Vertraut Gott und vertraut mir. Wir werden den ganzen Text nachher lesen. Ich weiss nicht, wie lange diese Lehre dauert. Ich hoffe nicht länger als 2 Sonntage. Aber wir werden immer wieder anhalten und einzelne Worte von Jesus Christus anschauen. Und wir werden auch einen ganz kleinen Überblick über das Johannes-Evangelium haben. Zuallererst aber, warum der Titel Vertrauen auf Jesus? Das Vertrauen auf Jesus ist unsere Grundlage. Wenn Gott etwas von dir möchte, wenn ein Ding könnte sich wünschen von uns Menschen, ist, dass wir vertrauen auf Jesus Christus. Weil im Vertrauen auf Jesus Christus ist alles enthalten. Was bedeutet für dich Vertrauen? Wie fühlst du diesen Begriff aus? Das nimmt mich jetzt wirklich mal wunder. Und darum tun wir doch in der zweiten, dritten kurz sagen, was heisst Vertrauen? Wie willst du das in deinen eigenen Worten formulieren? Wem vertraust du? Ja, gespannt, was du sagst. Wem vertraust du? Wem sprichst du jemandem das Vertrauen aus? Was ist die Bedingung? Willst du jemandem vertrauen, der es einfach gut mit dir meint? Was wirklich gut mit dir meint? Schon, oder? Langt das? Ein Zahnarzt, der es gut mit dir meint, aber vielleicht das erste Mal den Bohrer in der Hand hat? Das lange nicht. Aber es ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Du kannst nur jemandem vertrauen, wo du weißt, der meint es von Herzen gut mit mir. Ich kann mein Schicksal, mein Leben in seine Hand legen. Ich kann ihm den Autoschlüssel, den Hausschlüssel und den Nucki von meinem Kind geben. Symbolisch. Ich vertraue ihm, dass er es gut mit mir meint. Aber das lange nicht, meine Lieben. Es muss noch mehr sein als das. Würdest du einem Zahnarzt vertrauen, der es gut mit dir meint und der ein absoluter Profi ist? Ja, das langt aber auch noch nicht, meine Lieben. Weil wenn er dir so eine hohe Rechnung schickt, dass er nachher bankrott ist, hast du auch einem Falschen vertraut. Aber das ist schon wieder mal ein wichtiger Schritt mehr. Wenn du jemandem vertraust, dann muss es die Person gut mit dir meinen, von ganzem Herzen. Und sie muss auch fähig sein, dir zu helfen. Sie muss fähig sein, dir die Sicherheit zu geben, dass deine Sorge und deine Probleme in ihrer Hand richtig sind. Stimmt's? Aber dann muss es auch noch, auf Englisch sagt man, sollte man ja nicht Englisch reden, he? Es muss erschwinglich sein, das deutsche Wort. Es muss erschwinglich sein. Du musst dir das können leisten. Und ich sage noch etwas, in Jesus Christus sind alle 3 Faktoren vorhanden. Jesus meint es von ganzem Herzen gut mit dir. Weil in Jesus ist die ganze Liebe von Gott sichtbar geworden. Er meint es gut mit dir. Und Jesus ist fähig, deine Probleme zu lösen. Er ist fähig. Er hat es in der Hand. Es gibt kein Problem, das ihm zu gross ist. Und es gibt kein Problem, das ihm zu klein ist in deinem Leben. Glaubst du das? Er kann es lösen. Und der 3. Punkt ist auch erfüllt. Nicht du musst zahlen, sondern er hat zahlt für dich. Weil er hat dich erlöst mit seinem kostbaren Blut. Damit er dich beschenken kann.
Und das grösste Problem von uns Menschen ist, dass wir Gott nicht vertrauen. Und das verletzt Jesus. Und er ist gekommen, Gott ist Mensch geworden, auf die Welt gekommen, um dies und um mein Vertrauen zu werben. Ist das nicht krass? Ist es nicht der höchste Liebesbeweis? Er, der es nicht nötig hat, er, der uns alle können abschreiben und wäre immer noch ein gerechter Gott. Weil wir haben es völlig vergamet. Schau mal, was wir Menschen alles machen. Wie wir einander zerstören, wie wir Missbrauch betreiben an Mensch und Natur, wie wir den Planeten zugrunde richten und uns selber. Gott ist der Erste, der können sagen, hey Jungs, das ist es, glaube ich, ich mache jetzt den Lichtschalter aus. Aber er macht es nicht, sondern er wirbt um dein Vertrauen. Und ich möchte hier aus Hebräer 11 einen Vers lesen, der das nochmal auf den Punkt bringt. Wie wichtig dass es ist, dass du dir ein Vertrauen schenken lässt. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Jetzt ist die Frage, was ist denn unmöglich? Ich bitte, dass wir noch Türen zutun. Was ist denn unmöglich? Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne zu vertrauen. Und das ist auch der Titel, den wir gewählt haben, Vertrauen auf Jesus. Weil, wenn du zu Gott kommen möchtest, ist es wichtig, dass du darauf vertraust. Erstens, dass es ihn gibt. Und zweitens, dass er dein Belohner ist. Und für das möchte ich jetzt beten, das will der Heilige Geist heute Morgen in dein Herz hineinlegen. Es ist ganz normal, dass du misstrauisch bist. Es ist ganz normal, dass du ein Zweifler bist, ein Skeptiker, ein Zyniker, ein Besserwisser. Und weißt du warum? Weil du bist verletzt. Du bist verletzt und du schaust auf deine Erfahrung und sagst, nützt doch sowieso nichts. Bringt doch gar nichts, ist doch nur eine Phase. Geht doch alles wieder vorbei. Es wird genauso weitergehen, wie es angefangen hat. Aber heute will Gott etwas in deinem Herzen bewegen. Und er will sagen, mein Kind, das Wichtigste ist, dass du mir vertraust. Weil, erstens, ich meine es gut mit dir. Zweitens, ich bin fähig, deine Probleme zu lösen. Und drittens, ich habe dich erkauft. Amen. Lass uns für das beten, dass der Heilige Geist das Werk tut in unserem Herz. Ganz egal, ob du das erste Mal da bist und vielleicht noch keine bewusste Beziehung mit Jesus eingegangen bist. Oder ob du ein Kind bist, das der Vater schon ganz gut kennt. Es bleibt sich gleich. Oh, Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn Jesus geschenkt hast. Danke, dass du um unser Vertrauen wirbst. Und wenn wir das aussprechen, wird es uns komisch. Weil, was für eine Liebe steckt da dahinter? Dass du uns immer noch nicht aufgegeben hast. Dass du immer noch da bist und sagst, mein Kind, vertrau mir. Vertrau mir, ich werde es richten in deinem Leben. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du heute tief in unseren Herzen genau das Vertrauen schenkst, wo wir Gott damit ehren können. Wo ihm gefällt, wo wir ihm eine Freude machen können und wo wir auch sagen, Gott, du bist würdig, ich vertraue dir. Das ist der höchste Liebesbeweis. Wir haben den in unserem Herz, wir empfangen den heute Morgen und wir leben aus Vertrauen auf unseren Vater im Himmel. Amen. Ich lese kurz den Text, Johannes 14, 1-14. Und dann gibt es ein paar grundsätzliche Gedanken zum Johannesevangelium. Seid nicht bestürzt, habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Vertraut Gott und vertraut mir. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Kennt ihr mich, dann kennt ihr auch meinen Vater. Von jetzt an kennt ihr ihn. Ja, ihr habt ihn ja schon gesehen. Da bat Philippus, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm, ich bin schon seit langer Zeit bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaub mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens meinen Taten. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. Halleluja! Wow, was für starke Worte von Jesus Christus. Die meisten von euch wissen das, es gibt 4 Evangelien in der Bibel. Evangelium ist ein anderes Wort für eine gute Nachricht. Es gibt 4 gute Nachrichten. Die Biografie von Jesus hat den Übertitel «Gute Nachricht». Das ist doch mal cool, wenn man ein Buch über dich schreibt, über Susanne Wespi, Biografie. Und der Titel ist «Susanne Wespi, die gute Nachricht». Oder? Das ist Hammer. Das ist der Titel vom Buch von Jesus Christus. Es ist eine gute Nachricht drin. Und es sind 4 Biografien aufgeschrieben. Und ich erinnere mich gerne an die Geschichte zurück. Ich habe es schon mal erwähnt, vielleicht wissen es die einen noch. Es ist einmal eine Albaner Frau zum Glauben gekommen. Und die hat so viel Sorgen gehabt. Und was sie Jesus Christus angenommen hat, hat sie so müssen anfangen zu lachen, dass sie Kieferschmerzen bekommen hat. Sie hat nachher 3 Tage lang Kieferschmerzen gehabt. Und dann hat sie angefangen, die Bibel zu lesen. Und irgendwann ist sie dann gekommen und hat gesagt, es ist gewaltig, was da drin steht. Ich habe nur eine Frage. Warum hat Jesus 4-mal sterben? Sie hat alle 4 Biografien gelesen von Jesus Christus. Und die erste Biografie ist der Matthäus. Kennt ihr den Matthäus, der Zöllner? Ist am Zoll gehockt, Jesus läuft vorbei, er wird berufen. Und der Matthäus beschreibt die Lebensgeschichte von Jesus aus der Sicht eines Juden. Und der zweite, der die Biografie von Jesus geschrieben hat, war der Markus. Und der Markus war ein Vertrauter vom Jünger Petrus. Und der Markus schreibt das kurz und knackig. Und man könnte eher sagen, er schreibt für die römische Gesellschaft. Er beschreibt viele, viele hebräische Brüche. Kurz und knackig der Markus. Und dann haben wir ja den Lukas. Und der Lukas, der Arzt, der schreibt es im Grunde genommen für den Paulus. Man vermutet, dass er das geschrieben hat für einen Anwalt, den Theophilus, wo der Paulus hätte freischlagen sollen, damals in Rom, wo er vor einem Gericht war. Und er schreibt das sicher mal aus einer griechischen Perspektive. Er schreibt das auch sehr genau wissenschaftlich. Es gibt Berichte im Lukas-Evangelium, wo du sonst nie nicht findest. Es gibt den besten wissenschaftlichen Bericht über die antike Schifffahrt, findest du in der Apostelgeschichte, die übrigens auch vom Lukas ist. Und der Lukas, der Arzt, kann man sagen, schreibt das aus einer griechischen Perspektive. Und die 3, der Matthäus, der Markus und der Lukas, die 3 nennt man Synoptiker, weil sie es eben ähnlich sehen. Sie sehen das Evangelium und beschreiben es sehr, sehr ähnlich. Im Grunde genommen hast du den Markus in der Mitte und der schreibt die Lebensgeschichte von Jesus auf und der Matthäus und der Lukas, die sind enthalten. Also sagen wir, der Markus ist im Matthäus und im Lukas enthalten. Du findest im Markus alles, was du im Matthäus und im Lukas auch findest. Darum sagen die einen auch, der Markus sei das erste Evangelium gewesen, weil alles drin enthalten ist. Und die anderen haben noch weitere Aspekte zugefügt. Und dann haben wir den Johannes. Der Johannes. Der Johannes, der Jünger, was heisst, er war der Liebling von Jesus. Und er bringt völlig eine andere Sicht rein. Er bringt die Geschichte von Jesus aus einer total anderen Perspektive. Und manchmal gibt es Leute, die die Evangelien lesen und die beim einen Mal lesen sie Matthäus, ist der Aspekt beleuchtet, bei Markus ist der und nochmal ein anderer Aspekt beleuchtet und beim Lukas ist nochmal ein anderer Aspekt beleuchtet und der Johannes sieht es noch ganz anders. Und dann fragt man sich, wie ist das möglich? Aber es ist ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Augen richtig auf die hübsche Frau da mit dem gestreifelten Pullover und der Brille und drei andere Leute würden sie auch anschauen. Wir sagen, wir schauen sie 3 Sekunden an, Augen zu, Augen auf, Augen zu und wir würden die Person beschreiben. Der eine würde sagen, es ist eine kleinere, sympathische Person mit einer Brille. Der andere würde sagen, sie hat einen orange-schwarz gestreifelten Pulli an und hat gelächelt. Der dritte würde sagen, sie ist eine Schweizerin, eher klein und hat weisse Haut und hat eine Brille an. Und alle beschreiben die gleiche Person, aber aus einer verschiedenen Perspektive. Und so ist es auch oft im Wort Gottes und ganz, ganz besonders bei den Biografien von Jesus. Darum ist es auch sinnvoll für dich, dass du die Biografien auch im Zusammenhang und nebeneinander lesen tust. Oftmals gibt die eine Geschichte detaillierte Auskunft, was eigentlich passiert ist und was gemeint ist. Jetzt schauen wir Johannes an und seine Struktur. Ich bitte gerade um die nächste Folie. Ist da die Batterie da unten? Warte, ich probiere es nochmal von da aus. Da haben wir Stillstand. Aha. Okay, super. Das ist super. Da haben wir den Überblick vom Johannes-Evangelium. Die Bibel ist ja nicht einfach eine Bibel, sondern die Bibel ist ja eine Bibliothek. Und hat 66 Bücher drin. Und jedes Buch in sich selber hat auch wieder eine Struktur. Und ich will dich ermutigen, dass du dich an die Strukturen anwagst. Das hat einfach, der Matthäus, genau, einfach 28 Kapitel, keine Ahnung, blank, ich kämpfe mich mal durch. Sondern es hat in jedem Buch hat eine gewisse Logik und eine Struktur drin. Und es gibt übrigens auch gute Bücher, die dort schon vorgespurt haben. Zum Beispiel der Abby. So ein geiles Büchlein, das wir im Bookstore haben. Und ich habe jetzt auch den Abby hier genommen, den Abby, und habe den noch etwas ergänzt und habe für euch mal die Struktur vom Johannesevangelium abgebildet. Das Johannesevangelium hat 21 Kapitel und im Kapitel 1 wird Jesus, der Sohn Gottes, vorgestellt. Und das ist übrigens auch das Hauptthema vom Johannes. Die 4 Evangelien stellen Jesus unterschiedlich dar. Der Matthäus als Messias zum Beispiel, der Lukas betont die menschliche Natur eher und der Johannes betont die göttliche Natur von Jesus, weil Jesus ist beides 100% Gott, 100% Mensch, über das werden wir noch reden. Im Kapitel 1, Jesus, der Sohn Gottes, wird Mensch. Kapitel 2 bis 12, der Gottessohn in der Welt. Oder vor der Welt, ist noch besser. Der Gottessohn vor der Welt. Im Sinn von, Gott kommt in die Welt und was macht jetzt die Welt mit dir, mit ihm? Oder? Da ist der Sohn Gottes und da ist die Welt und sie beobachten, was macht er jetzt eigentlich? Und ihr seht, wie Jesus Christus gewirkt hat. Ihr leset Zeichen und Wunder, die er da hat. Wie er die Liebe vom Vater offenbar gemacht hat. Und ich habe rechts Zeit angeschrieben. Das ist jetzt eine Chronologie, die davon ausgeht, dass sein Dienst anfangs Anfangsjahr 27 gestartet hat. Und so sind die ersten 10 Kapitel vom Anfangs 27 bis im März 30. Ihr seht, das umfasst einen ganz grossen Teil von seinem Dienst. Und die meisten Evangelien brauchen viel mehr Platz genau für diese Periode. Johannes geht hier relativ zügig durch und dann kommen Kapitel 13 bis 17. Und die Kapitel 13 bis 17, wo übrigens eben auch gerade den Text enthalten, den ich vorher gelesen habe, die Wörter sagt Jesus zu seinen Jüngern am Donnerstagabend im März 30 beim Passamal. Man kann das ziemlich genau sagen, wann das stattgefunden hat. Und er sagt das zu seinem engsten Kreis. Und das sind ganz intime Worte, wo Jesus Christus an seine Jünger richtet. Und das ist eine totale Spezialität vom Johannesevangelium. Und es ist gut, wenn man vielleicht diese Kapitel dann einmal separat liest, 13 bis 17. Weil das sind Worte, die dein Vertrauen stärken. Es sind Worte, die dein Glauben in Jesus Christus festigen. Und wo dir sagt, was auf dich zukommt. Und wo dir sagt, wie du damit umgehen kannst. Jesus erklärt in dieser Stelle, dass er zum Vater wird gehen. Er erklärt aber auch, dass er den Heiligen Geist senden wird und so weiter. Ganz tiefe Worte von Jesus Christus. Und dann kommen zwei Kapitel, 18 bis 19, von Donnerstagnacht, nach dieser Rede, bis Samstagnacht. Und da geht es um die Leiden vom Gottessohn. Und dann noch zwei Kapitel, der Gottessohn als Auferstandene, vom Sonntag, 9. April, Jahr 30, bis am 18. Mai, wo wir dann den Johannes abschliessen können. Ist doch interessant, wie man das alles relativ genau datieren kann. Ich bin überzeugt, dass verschiedene Wissenschaftler Abweichungen werden haben, aber es ist doch immerhin ein Modell, wo man sich daran orientieren kann und wo grosse Wahrscheinlichkeit hat, dass es auch stimmt. Viele denken, das Johannesevangelium sei besonders schwierig, weil es so philosophisch auch ist, oder? Aber ich muss euch sagen, das Evangelium von Johannes hat nur 700 unterschiedliche Wörter. Das ist eben der Wortschatz von einem Kind. Und es ist total in der Umgangssprache geschrieben von damals. Also Johannes redet nicht irgendwie da auf einem High-Level zu irgendwelchen abgespaceden Leuten, sondern er braucht einen Kinderwortschatz in der Umgangssprache. Und aus dem Grund ist Gott ganz besonders wichtig, dass wir das Johannes-Evangelium verstehen. Super, ich glaube, dann tauchen wir mal ein. Sei nicht bestürzt, hab keine Angst, sagt Jesus, ermutigte Jesus seine Jünger, vertraut Gott und vertraut mir. Vielleicht noch kurz zum Kontext das Wort. Ich habe das wirklich rausgeschrieben für mich. Eine Seltenheit. Aber ich sollte es lieber auswendig sagen, weil ich finde es nie in meinen Notizen. Der Kontext ist, bevor Jesus diese Worte sagt, sind einige krasse Sachen passiert beim Abendmahl. Also erstens mal, sie haben das Abendmahl noch nicht eingenommen, aber sie sind zusammengekommen und das erste Krasse, was passiert ist, dass Jesus selber seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Die meisten sind mit dem vertraut, hebräischer Brauch, man ist gelegen beim Essen, man hat in dem Sinn die Füße am Nachbarn ins Gesicht gestreckt und auch aus dem Grund ist es wichtig, dass man die Füße gewaschen hat vor dem Essen. Es war allerdings eine Sklavenarbeit und Johannes der Täufer hat gesagt, los, ich bin nicht einmal wert, um Jesus die Schuhriemen aufzutun, die Sandalen zu öffnen, ich bin nicht einmal für das wert. Und somit war auch klar definiert, dass der, der die Füße waschen musste, der war eher am Ende der Kette. Und der erste Schock war, dass Jesus sagt, Leute, ich wasche euch die Füße. Und das war unerträglich für die Jünger. Und der Petrus ist eigentlich ja der Jünger, der das sagt, was wir denken. Und er sagt, geht nicht, kommt nicht in Frage, geht nicht. Liegt nicht drin. Und dann Jesus, Petrus, ich muss die Füße waschen, sonst hast du keinen Anteil an dem Leben und an dem Segen. Und der Petrus, ja, dann wasch nicht nur meine Füße, wasch alles. Das war mal der erste Schocker. Aber dann ist es weitergegangen. Während dem Nachtessen sagt Jesus zu seinen Jüngern, und das ist wirklich ganz, ganz schlimm: Hey Jungs, einer von euch wird mich verraten. Das hat er ihnen gesagt. Und die Jünger haben wirklich nicht gewusst, wer es ist. Und dann ist wirklich die Diskussion losgegangen. Ganz, ganz krass. Das war wirklich die totale Ungewissheit, oder? Stell dir mal vor, du bist eine Familie, du bist vielleicht 6 Leute, oder? Irgendwie eine Mutter, und Vater, 4 Kinder. Und dann sagt der Vater, einer von euch hat mich bestohlen. Und jeder schaut den anderen an, was? Gar nicht möglich, was? Was? Was bestohlen? Und du bist in dieser Ungewissheit drin. Und Jesus, Jünger, sind genau in dieser Ungewissheit drin. Und dann haben wir natürlich auch wieder, logischerweise, der Petrus, wo sich dann vor Jesus stellt und sagt, es kommt gar nicht in Frage und so weiter und so fort. Und dann, dritter Schock, der Jesus kündigt an Petrus an, dass er ihn 3-mal wird verleugnen. Oder? Jetzt stellt euch das mal vor. Zuerst wäscht ihr den Meister die Füße, schon mal total alles troubled, oder? Du kommst überhaupt nicht mehr raus, was geht jetzt ab, oder? Ist total strange Stimmung gewesen. Dann, zweitens mal einer wird mich verraten, oder? Und dann noch Petrus. Der Petrus wird mich noch verleugnen, oder? Und genau in diese Situation ihnen sagt Jesus, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Halleluja. Ist das nicht schön? Ermutigte Jesus seine Jünger. Sie waren natürlich zerschlagen gewesen, hat keiner mehr essen wollen. Vertraut Gott und vertraut mir. Und jetzt gibt er den Grund, warum sie ihm vertrauen können. Dann fängt er an, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Den Weg, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Ich lese das gerade nochmal. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dahin kennt ihr ja. Das ist eine krasse Aussage. Ich muss verstehen, dass die Jünger, die sind schon voll tilt gewesen an dem Zeitpunkt. Und jedes Wort, das Jesus gesagt hat, in die angespannte Situation, haben die aufgesogen. Und jetzt sagt Jesus, hey, Jünger, ich gang euch eine Wohnung vorbereiten. Ich gang weg. Ich mache euch etwas parat. Und sie sind ja im Passa essen und sie wissen, was das heisst, etwas vorbereiten. Weil der Raum, den sie ins Passa genommen haben, die einen wissen das, der hat auch vorbereitet werden. Das war ein bekannter Begriff, ich tue etwas vorbereiten. Der musste hergerichtet werden. Das Essen musste angeschaffen werden. Das Wasser musste angeschaffen werden. Und so weiter und so fort. Die Schortung musste parat sein. Und Jesus sagt, ich gehe hin und tue euch eine Wohnung vorbereiten. Aber nicht nur das. Und dann komme ich wieder und nehme euch zu mir, dass ihr auch ihr dort seid, wo ich bin. Halleluja. Glory, glory. Was bedeutet das? Jesus sagt, ich gehe an einen Ort an und tue etwas für euch vorbereiten und ich komme zurück und ich hole euch. Und heutzutage wissen wir, dass Jesus Christus bis jetzt die Jünger noch nicht geholt hat. Und er hat nämlich auch keine Zeitangabe abgegeben. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, aus der Schrift, dass Jesus Christus aber nochmal wird kommen. Jesus Christus wird zurückkommen. Das ist bezeugt in der ganzen Schrift. Was macht er jetzt, bis er wieder kommt? Er ist zur Rechten vom Vater und er tut dir eine Wohnung vorbereiten. Und viele von uns wären froh, sie hätten schon nur da, jetzt gerade die richtige Wohnung, passende Wohnmöglichkeit, Häuser, man betet ja dafür. Ich sage dir, der Tag wird kommen, da wird Gott dir eine Wohnung präsentieren. Und das meine ich wortwörtlich, weil der Johannes hat nur 700 Wörter gebraucht von einem Kinderwortschatz in der Umgangssprache. Weil das, was er sagt, meint er auch so. Amen. Also was macht Jesus jetzt? Er ist etwas am Vorbereiten, dass er nachher uns, seine Kinder, seine Jünger zu sich holen kann. Und das ist eben das Hochzeitsmahl des Lammes, wo wir später auch in der Offenbarung lesen. Und da möchte ich jetzt ganz kurz vorblättern. Offenbarung 22, das letzte Kapitel in der Bibel. Nur ganz kurz. Da wird von dem Ort geschrieben, dort wird es keine Nacht mehr geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. In der Offenbarung 22 wird der neue Ort beschrieben werden, die neue Stadt. Und Jesus Christus tippt da etwas an, wo extrem tief geht. Wir lesen im Römerbrief, dass Jesus Christus der zweite Adam ist. Habt ihr das auch schon gelesen? Also reden wir über den ersten Adam. Der Mensch, der erste Mensch, der geschaffen worden ist. Der erste Mensch, der geschaffen worden ist, mit einem freien Willen, hat einen freien Willen haben, ist in der totalen Symbiose, Beziehung, Liebesbeziehung mit Gott gelebt, hat er mit seiner Eva zusammen, oder? Das war der Hammer. Und ich sage, es ist nicht nur 3 Tage gut gegangen. Das war eine längere Zeit. Wir wissen nicht, wie lange die wirklich den Himmel auf Erde gehabt, nämlich das Paradies. Und wir wissen ja, dass am Abend, wenn es kühl geworden ist, dass Gott selber mit Adam und Eva im Garten spazieren ist. Das können wir nachlesen in den ersten Kapiteln des Wort Gottes. Und wir wissen aber auch, dass der Adam seinen freien Willen missbraucht hat und genau das eine Gebot, das einzigste Gebot, das Gott ihnen gegeben hat, übertreten hat. Er hat nämlich vom Baum gegessen über Erkenntnis Gut und Bös. Und wo er die Frucht verschluckt hat, mit der Eva zusammen, haben sie sich angeschaut und haben Scham gehabt. Sie haben Scham gehabt. Vorher hat es keine Scham in dieser Welt gegeben. Sie haben gesehen, ich bin nackt. Und es ist doch wirklich so. Ich meine, ein 3- und 4-Jähriger, der spult Blut im Garten umeinander. Und der hat kein Problem damit. Aber ein 10-, 12-Jähriger würde das nicht mehr machen. Und es ist richtig, weil es ist eine Scham hineingekommen. Und man konnte erkennen, was ist der Unterschied zwischen Gut und Bös. Und in dem Stadium sind wir heute. Und Gott hat gesagt, damit der Mensch jetzt nicht noch vom Baum vom Leben ist, vom zweiten wichtigen Baum in dem Garten, muss ich den aus dem Paradies raus tun. Und wie es der Torben so gut sagt, wenn man das Evangelium erklärt, der Adam war gegen oben offen gewesen. Er hat Beziehung zu Gott gehabt. Nachdem er von Gott getrennt worden ist, war das zu gewesen. Und da geht nichts mehr rein. Und das ist der Zustand des Menschen heutzutage. Jetzt, Jesus Christus wird der zweite Adam genannt. Und er ist auf die Welt gekommen, um den Fehler vom ersten Adam zu korrigieren. Das ist seine Mission. Und er steht kurz vor dem Abschluss dieser Mission. Die Jünger wissen noch nicht genau, wo das hinführt. Sie wissen noch nicht genau, wo das hinführt. Aber Jesus sagt ihnen, hört mal, ich gehe jetzt und ich bereite etwas vor und dann komme ich euch holen. Und der Platz, wo Jesus Christus vorbereitet, der wird mindestens so gut sein, wie der erste Platz, den Gott geschaffen hat für Adam und Eva. Nämlich das Paradies. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Menschen, die dann werden sein, in Gottes neuer Stadt, sich nicht mehr werden von Gott abwenden. Nie mehr. Das ist Erlösung. Das ist für das, wo Jesus Christus gekommen ist. Um uns zu erlösen und in eine völlig neue Zukunft hineinzuführen. Und diese Verheißung und diese Aussicht hat jeder Jünger von Jesus Christus. Dass der Tag wird kommen, Jesus wird dich holen und er wird dich an einen Ort anbringen, wo es kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Das ist das Ziel der Mission von Jesus. Halleluja. Und wie ich befürchtet habe, ich habe immer gesagt, ich will nicht lehren, ich will lieber predigen. Das kann man in 40 Minuten. Ich habe genau den ersten Drittel vom ersten Punkt können bringen heute. Und ich mache jetzt einen riesen Gump. Ein riesiger Gump. Ich glaube, ich mache jetzt den Gump jedes Mal, wenn wir über das reden. Jesus hat noch so viel mehr. Er sagt auch in Bezug, dass seine Jünger ihm vertrauen sollen, sagt er im Vers 12. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und ich habe so eingangs gesagt, Johannes hat 700 Wörter gebraucht in einer Kindersprache, wo jeder auf der Straße verstanden hat. Und was meinst du echt? Was sind die grösseren Taten, die Jesus da hat? Ich kann dir Garantie geben, du kannst es nicht vertheologisieren. Du kannst nicht sagen, ah ja, wenn wir einen zum Herr führen und taufen, dann ist er wiedergeboren. Das ist grösser als das, was Jesus gemacht hat. Nein, weil da hätten die Jünger nicht damit anfangen können. Wie haben denn die Jünger Jesus gekannt? Sie haben ihn als einen gekannt, der Dämonen austrieben hat, der geheilt hat, der gelehrt hat. Die grossen Taten, die Jesus gemacht hat, sind die messianischen Taten. Die Blinden haben gesehen, die Tauben haben gehört, die Lahmen sind gegangen. Und grössere Taten und gleiche Taten sind halt eben grössere Taten und gleiche Taten. Kannst du nicht vertheologisieren? Halleluja, sind wir dankbar? Wer ist dankbar? Jawohl, kannst du nicht vertheologisieren. Jesus sagt seinen Jüngern, ich will, dass ihr das Gleiche macht wie ich. Und wenn ihr das macht, wird sogar passieren, dass noch grössere Sachen passieren. Weil ihr werdet das viel länger machen, als ich das gemacht habe. Er hat ja gewusst, wie lange er weg ist. Er hat es ja gewusst. Er war 3 Jahre unterwegs. Wir sind 2000 Jahre unterwegs. Und dann kommt ein entscheidender Vers. Was ihr also in meinen Namen bittet, werde ich tun. Oder ab Vers 13, worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Über das werden wir noch eingehend reden. Wenn Gott Vater ein Gebet von einem Jünger erhört, dann passiert im Hintergrund etwas. Und zwar, der Sohn wird verherrlicht. Verstehst du? Wenn du als Jüngerin und Jünger von Gott, wo Jesus ganz vertraut, ein vertrauensvolles Gebet sprichst, das Gebet des Vertrauens, und der Vater erhört es, dann wird im Himmel Jesus Christus geehrt. Ist das nicht der Hammer? Und das liest du immer und immer wieder. Das ist die Lehre von Jesus Christus. Letztens haben mir jemand gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich geheilt werden werde, weil es könnte ja sein, dass ich dann stolz werde. Das ist sehr, sehr ein ehrliches Wort und ich bin dankbar für das. Und ich sage dir, das ist im Fall oft denken wir genau so. Und da ist eine Wurzel drin von Religion, wo das alles total vermischt. Verstehst du? Als ein Kind, das von ganzem Herzen Jesus Christus dient und ihn liebt, steht doch dir der Himmel offen. Und Gott gibt dir alles, worum du bittest. Aber wirklich, wirklich alles. Und ich werde, wie gesagt, ich probiere jedes Mal bei diesem Punkt zu landen und beim letzten Mal richtig, richtig tief. Und da möchte ich jetzt abschliessen mit dieser Ermutigung. Die meisten kennen mich, wenn ich bete, dass ich richtig kann laut werden, kämpfen, proklamieren. Stimmt's? Es ist wirklich, man muss sich wirklich durchsetzen um mich, wenn man auch noch zum Wort kommen im Gebet. Obwohl ich natürlich schon auch probiere. Und das ist völlig okay. Es gibt verschiedene Arten von Gebet. Es gibt eine Proklamation, es gibt ein Gebet mit Autorität, wo du gebietest im Namen Jesus. Bang! Aber es gibt auch so etwas, und das nenne ich das vertrauensvolle Gebet. Es gibt auch so etwas, wo du als Kind direkt zum Herz vom Vater redest. Und es braucht gar nicht viel. Es ist nicht die Situation von dem Lukas-Beispiel, wo der Sohn in der Nacht oder wo der Freund in der Nacht kommt und der Freund weckt und tag, tag, tag und steht auf und macht etwas. Es ist nicht die Situation vom ungerechten Richter, wo die Frau mit dem Handtäschchen kommt und sagt, jetzt sprich mich frei. Es ist nicht die Art von Gebet. Es ist das vertrauensvolle Gebet, wo du einfach etwas, was dir so wichtig ist, bei Gott platzierst. Und du weißt, es wird erhört. Und genau das ist da auch gemeint. Das ist das vertrauensvolle Gebet. Und für das möchte ich dich heute ermutigen und bitte schon mal die Band auf. Möchte dich erinnern, nebst dem, was wir gehört haben, dass Jesus Christus jetzt unterwegs ist, um dir das Paradies vorzubereiten, damit er dich an deine Brust nehmen kann, zu dir heimholen. Nebst dem hast du jetzt schon die Möglichkeit, in dieser absoluten privilegierten Lage als Kind von Gott vertrauensvolle Gebet zum Vater zu sprechen. Von Tochter zum Vater, von Sohn zum Vater. Und du weisst, er wird es erhören. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, meine Lieben, ich kann bezeugen, dass das Wort wahr ist. Und ich kann aber auch bezeugen, dass es noch ein paar Gebete hat, die beim Vater im Schoß sind. Einige sind sich jetzt am entwickeln und er ist am erhören. Andere werden später erhört werden. Aber kein einziges Gebet von mir, das ich gesprochen habe, ist nicht erhört worden. Höchstens noch nicht. Aber eine ganz grosse Menge, und das will ich jetzt hier nicht aufzählen, ist vor meinen Augen erhört worden. Und somit ist mein Leben, dank Jesus Christus, und auch dein Leben, unser Leben, sind eine Kette, eine Perlenkette von erhörten Gebet. Gebet vom Vertrauen. Herr, schau auf mein Kind. Vater, hilf du mir, an meiner Arbeitsstelle. Herr, schenk, dass es mit dieser Person gut kommt. Herr, schenk mir den richtigen Ehepartner. Und so weiter und so fort. Herr, schenk, dass meine finanzielle Situation ins Lot kommt. Und das als ein vertrauensvolles Gebet ausgesprochen. Wie ein Johannes, der Brust von Jesus ist. Das ist das Wort, wo Jesus Christus da seine Jünger platzieren will. Halleluja. Und wie gesagt, ich freue mich schon, nächsten Sonntag machen wir weiter bei dieser Schriftstelle, Johannes 14. Aber jetzt haben wir abgemacht mit Marcel und der Band, dass wir ein Lied singen zusammen, das das aufnimmt, wo für viele von uns aktuell ist. Nämlich, wir wollen grössere Taten sehen. Wir wollen die grösseren Taten tun, wozu Jesus uns berufen hat. Und es gibt jetzt natürlich ganz vieles, wo der Heilige Geist am Wirken ist in unserer Mitte. Für die einen ist jetzt einfach dann dran, die Gebete vom Herzen, die vertrauensvollen Gebete zu sprechen zum Vater. Und wissen, es ist im Vater seiner Hand. Und wirklich, ich darf ihn um alles bitten, um alles. Und er wird es erhören. Und für andere ist es dran, zu glauben und zu wissen, dass Gott jetztig durch uns will die gleichen Taten wirken, wie er durch Jesus Christus gewirkt hat. Hier in Zürich, im ganzen Kanton in der Schweiz und bis ans Ende dieser Welt, wenn wir seine Zeugen sind. Halleluja. Wenn jetzt jemand da ist, der sagt, oh, das ist so gut, dass ich das höre, aber ich kenne Jesus noch nicht wirklich, dann bitte, geh du an die Praystation. Da ist jetzt gerade das Licht angegangen. Wir wollen dir das Evangelium nochmal erklären. Und du hast die Möglichkeit, heute getauft zu werden auf den Namen Jesus, wenn du bereit bist, umzukehren von deiner Sünde. Wenn du bereit bist, dein Leben zu ändern, werden wir dich heute taufen und du wirst erfahren, wie der Heilige Geist auf dich kommt. Halleluja. Und wie du als Jünger kannst leben auf dieser Welt und wie auch Jesus für dich das Paradies am Vorbereiten ist. Das Angebot steht. Halleluja. Susanne und das Team ist in der Praystation. Glory, glory. Jesus, wir danken dir, dass du zu deinen Jüngern geredet hast, dass du sie nicht im Ungewissen lassen hast. Und auch für uns sind das Worte vom grossen Trost. Ich bitte dich, Heilige Geist, dass du jetzt einfach wirkst da. In dieser Church, in dieser Homebase, aber auch die Heime, wenn es die Leute hören, im Podcast. Danke, Heiliger Geist, wir vertrauen dir, dass unser Vertrauen jetzt total erneuert wird in dich. Dass wir dir Freude machen und dich ehren mit unserem Vertrauen, Vater im Himmel. Amen.